Alright, liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Episode von Der Possibilist. Ich habe heute die Aufgabe, nochmal hinzuschauen, dahin, wo ich ehrlich gesagt gar keinen Bock hatte, zu den Vorfahren und wie ich meine Geschichte zu meinem Erfolg mache. Und zwar so, dass ich mich wohlfühle und mir nicht im Weg stehe. Und das erörtere ich heute mit drei Menschen, die genau dazu ein Programm haben. Ja, es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer, ich bin Possibilist, ich sehe die Möglichkeiten. Und genau über die Möglichkeiten im Umgang mit, wie stehe ich mir am besten nicht im Weg, habe ich drei Leute, die mir auch einen Input geben werden, weil ich mache da jetzt wirklich mit und ich habe mich entschieden, da hinzugehen, wo sie mich dazu eingeladen haben, nämlich zum Generation Code. Und ich hatte keinen Bock, aber ich habe mich trotzdem entschieden. Und den Weg, den zeigen wir heute auf und sie haben auch einen Weg, sie haben auch Entscheidungen getroffen und deswegen begrüße ich hier Sarah, Leo und Stefan von generationcode.ch. Und wie immer beim Possibilisten malen wir am Anfang ein gemeinsames Bild und ihr habt die Farbtöpfe ready, die Leinwand ist weiß. Und was sehen wir von euch dreien und eurem Wirken auf dieser Leinwand?
Ja, hallo erstmal, lieber Flo.
Ja, sehr schön.
Ja, wer fängt denn an? Soll ich anfangen?
Schmeiß mal Farbe hin.
Ja,
ich schmeiß mal blaue Farbe für den Himmel hin und da male ich so einen Astronaut, der quasi immer ein bisschen auf der Suche und auf der Reise ist und Dinge erforscht und auch schön findet, wenn er andere dabei begleiten kann, selber auch Dinge zu erforschen und zu Erkenntnissen zu kommen. Und Astronaut deshalb, weil man, wenn man ein bisschen von weiter weg auf die Dinge guckt, dann kann man Zusammenhänge erkennen, die man manchmal so aus der Nähe gar nicht sieht.
Ich füge an den blauen Himmel, hallo zusammen, mein Name ist Leo, füge an den Himmel noch ein paar Sternchen hinzu, die glitzern und die glitzern nicht nur, sondern die vibrieren auch, da ist Bewegung, als würde was aufploppen wollen und aus dem Astronauten mache ich einen Psychonauten, weil die Erforschung der weiten Galaxie wird sich im Laufe der Geschichte dieses Bildes entpuppen als eine Reise nach innen.
Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite, ich bin Sarah und zu diesem Bild ergänze ich nicht nur der Himmel mit den schönen Sternen und den Astronaut und Psychonaut, sondern da kommt auch die Erde mit einem riesen Wald, mit kräftigen Bäumen und starke Wurzeln. Und das ist der Teil, den wir auch gerne gemeinsam zu dritt erforschen, diese Perspektive von oben, von der Höhe herabzuschauen, aber auch diese Wurzeln zu stärken und diese Kombo, das ist das, was unser Trio ausmacht.
Very nice, da inspiriert ihr mich gleich zum Overview-Effekt, dass wir da noch was raushauen. Kennt ihr den Overview-Effekt? Das ist nämlich der von den Astronauten. Wenn die nämlich draußen im Weltall sind und auf die Erde schauen, gibt's ein spezielles Gefühl von sehr großer Berührtheit. Und wenn man zurückkommt auf die Erde, kann man scheinbar nicht mehr gleich. Und das nennt man den Overview-Effekt, weil wenn man unsere liebe Mutter Erde mal sieht, wie fragil sie eigentlich ist und welche Beauty sie hat, dann ist es scheinbar so berührend, dass man dann, wenn man zurückkommt, kann man mit Astronauten reden, scheinbar das ein bisschen anders sieht. Ja, und ihr habt jetzt gerade das eigentlich gemalt. Very nice. Ja, hey. Ja. Also mal zwei Wörter. Generation und Code. Sehr schön. Generation habe ich schon keinen Bock, weil ich irgendwie wirklich herkunftsfamilientechnisch so leicht am Ringen bin, ja. Und Code ging aber super, weil ich mag Coding, da kann man irgendwas knacken, hacken, irgendwas, also wird schon gut. Jetzt, wie ist der Hack genau mit den Generationen oder mit den Vorfahren und wie seid ihr dazu gekommen, jetzt als Trio anderen Menschen dabei zu helfen, hinzuschauen und mit sich selber daran zu arbeiten zu wollen?
Also zuerst gerade eine kleine Einladung. Wenn schon Generation einen Widerstand auslöst, dann würde ich schon von Anfang an empfehlen, dann lohnt es sich erst recht mal reinzuschauen und diesen Code zu knacken. Also schön, Flo, fragst du danach.
Ja.
Ja, genau. Also Generation sagt ja schon, und du hast ja deine Widerstände da, und da bist du nicht alleine. Das, glaube ich, merken wir alle, wenn wir anfangen, da hinzugucken, dass es da Sachen gibt, die irgendwie im Dunkeln liegen, uns nicht klar sind, die wir vielleicht auch nicht verstehen und die irgendwie eine Wirkung auf uns haben. Und das Zweite mit dem Code, das kommt tatsächlich auch daher, dass man heute weiß, das ist auch wissenschaftlich untersucht und immer noch Gegenstand von wissenschaftlichen Untersuchungen, dass wir über das System der Epigenetik, das ist ja quasi die Steuerungssoftware, die die Gene steuert, ob die jetzt eingeschaltet sind oder ausgeschaltet sind, dass wir da von unseren Vorfahren sehr viel vererbt bekommen. Und zwar nicht nur körperliche Merkmale, sondern tatsächlich auch können auf epigenetischem Weg Traumata übertragen werden, genauso wie aber auch Talente und Strategien weitergegeben werden können, oder Strategien entwickeln wir dann daraus. Deshalb auch der Code, da kommt das her, und an dem kann man tatsächlich arbeiten, und das ist eine spannende Möglichkeit.
Und du hast gefragt, Flo, wie sind wir überhaupt darauf gekommen, das anzubieten? Tatsächlich war es nie der Plan, sondern aus der eigenen Selbsterfahrung heraus. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen Astronauten und Suchende und Entwickler. Und aus der eigenen Erfahrung heraus haben wir die Selbsterfahrung gemacht. Das heißt, wir haben unsere Generation Codes geknackt. Und zwar auf beiden Seiten, Mutterlinie, Vaterlinie. Und aus der Erfahrung heraus kamen dann Anfragen von Freunden, die auch auf dem Weg waren, die vielleicht nur einen Teil hatten. Und weil wir die Ausbildung gleich mitgemacht haben, kam die Anfrage, hey, wollt ihr uns nicht begleiten? Und so entstand eigentlich die erste Gruppe, ganz so ohne Plan eigentlich. Ja.
Und jetzt, woher kommt das ganz genau? Woher ist jetzt diese, was ist eine Methode? Ist das ein Mix? Wo kommt es denn her?
Ich habe mal an einem Seminar, das ich selber leiten durfte, Sabine Lück kennengelernt. Sabine Lück ist die Autorin, die Buchautorin von Ahnen auf die Couch. Und Sabine Lück hat in Jahrzehnte oder sogar länger, 20 Jahren Berufserfahrung auf dem Gebiet, sie zusammen mit Ingrid Alexander, und beides Psychologinnen, und die haben aus ihrer Erfahrung heraus in Kliniken dann diese Methodik so neu kompiliert und zusammengestellt und den Namen Generation Code in die Welt gerufen und haben eigentlich so diese Methodik, wie man damit arbeiten kann, wie man die eigenen Talente potenzieren kann und wie man die Blockaden, die man im Leben hat, anschauen kann und sich von denen lösen kann, weil es vielleicht gar nicht die eigenen Blockaden sind, sondern eben epigenetisch angelegte Geschichten sind.
Oder Prägungen, die man auch mitbekommen hat. Ja, es ist aber ein bisschen beides. Es sind Prägungen, die man in der Kindheit mitbekommen hat, und es sind diese epigenetischen, transgenerationalen, diese Mitgift, die man da mitbekommen hat.
Ja, Geschenkli. Ja.
Ja, genau.
Ja, sehr schön. Habe ich aber nicht bestellt. Habe ich nicht bestellt. Ja. Genau, im falschen Moment aufgestreckt. Muss wieder aufs Klo, ja, hier. Nein, ich habe gemeint, möchtest du jetzt noch quasi, möchtest du jetzt gern diesen Widerstand? Scheiße.
Das ist ja, keine Wahl, nimm es einfach, genau.
Ja, genau, ist keine Wahl. Jetzt ist Learning Time. Ja. Jetzt schaust du dir das Thema mal an. Ja, eben, sehr unangenehm. Insofern ist ja die Frage. Es gibt da die Familie und alles so das Größte finden. Da komme ich eben nicht so her. Da gibt es die auch wirklich ganz schlimme Dinge erlebt haben und eben Widerstand aufbauen, oder? Also im Sinn von nicht hinschauen wollen, nicht wahrhaben wollen, tatsächlich verdrängen. Und spannend ist jetzt zum Beispiel auch, weil ich ja eben mit dem emotionalen Intelligenz-Teacher, mit diesem ganzen Human Potential Development, das ich gemacht habe, wegen meiner Mom, das war ja viel Bewusstseinsarbeit schon in sehr früher Zeit. Und trotzdem, und es war ja immer innerer Vater, innere Mutter und so weiter. Und mir wurde jedes Mal schlecht, weil ich mir gedacht habe, das sind das sie. Ich will mir da gar nicht irgendwie sie jedes Mal reinholen. Wie kann man sich da annähern, dass das irgendwie annähernd für so jemanden wie mich, wenn man sagt, ja, keinen Bock, hinzuschauen, wie kann man denn überhaupt, kann man die Lust entfachen oder wie macht ihr das, dass wenn mir kommt und ihr redet mit dem und der sagt dann, ja, okay, tschüss. Also, ich meine, okay, das ist vielleicht ein Fall für sich dann. Aber wie macht ihr die Menschen so ein bisschen neugierig auf die Erkundungsreise zu den Ahnen auf der Couch?
Ich glaube, was in erster Linie sehr wichtig ist zu verstehen, also dass man einen Widerstand hat und die Idee nicht sich mit den Eltern auseinandersetzen wollen, ist ja gerade ein Zeichen, wie gebunden man noch in diesem Konflikt ja ist oder wenn diese Emotion ja auftaucht. Und ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass wir alle mit diesem Aspekt konfrontiert sind von dieses Dilemma von Bindung zurück zu den Eltern, also weil als wir auf die Welt kamen, egal wie unsere Eltern zu uns waren, wir waren schutzlos und wir waren bedürftig. Wir brauchten diese Bindung und die meisten zum Glück bekommen diese auch. Und gleichwohl tragen wir auch schon in uns dieses Bedürfnis nach individueller Entfaltung und diese Bindung versus individuelle Entfaltung, das kann zu einem großen Dilemma entstehen. Und je stärker dieser Widerstand zu den Ahnen oder zu den Eltern auch ist oder sein kann, das zeigt ja wohl, dass wir doch noch in etwas gefangen sind in der Beziehung zurückschauend, oder zu den Eltern. Aber ja, von wo kommt das? Oder sie haben auch mit ihren Eltern eine Bindung oder eben gesunde oder ungesunde Bindung aufgebaut. Und das wird sich ja so weitergetragen. Und ich glaube, die Krux ist, das mal zu verstehen, das anzuschauen, was bindet mich noch zurück, auch wenn der Widerstand noch so groß ist. Was ist diese... Solange dieses Gefühl da ist, ist auch eine Treue da zu diesem Gefühl, oder? Ich halte dem wie fest, ich kann ihn nicht loswerden. Deshalb lohnt es sich schon mal, da hinzuschauen, um frei zu sein. Ich sage immer wieder, sobald man den Satz, ich will nie wie meine Mutter werden, für Leute, die das sagen, sagen mir, ja nicht, ich bin wie meine Mutter, dann... Und je stärker die Emotionalität ist, desto klarer zeigt sich, dass ich noch dort noch eine starke Treue zu diesem Vertrag mit meiner Mutter habe. Also was wehrt sich so dagegen?
Ja, das ist ja so
wie
diese...
Würde ich auch sagen, ja.
Genau, Sarah, das ist ja wie dieses... entweder man geht wirklich in diese Ähnlichkeit, also man ist dann genauso oder wird wahrgenommen wie der Apfel, der nicht weit vom Stamm fällt, dass man dann so wie der Vater wahrgenommen wird als Sohn oder wie die Mutter als Tochter. Oder es ist das pure Gegenteil. Man geht in die totale Rebellion und macht alles total anders, aber beides ist nicht frei. Also man ist in beidem nicht frei. Wenn man in die pure Rebellion geht, ist man nicht frei, weil man dann quasi sich immer dazu irgendwie auch unbewusst dazu bringt, alles bewusst anders zu machen. Und wenn man alles gleich macht, ist man ebenso nicht frei, weil man eben nur Copy-Paste macht. Und eigentlich geht's aber ja darum, dass du aus diesem Konflikt heraus einen Weg findest, der deine eigene, ganz persönliche, authentische Persönlichkeit darstellt.
Ich glaube, eine dritte Variante wäre auch das Vorbild nebst der Rebellion, dass man quasi voll angepasst zeigen möchte, so wäre es richtig gewesen, so hätte ich es gebraucht und jetzt zeige ich dir, wie das geht. Aber auch da ist man nicht frei.
Was waren jetzt so eure, in dem Fall, Erfahrung mit euch selbst, wo ihr das erfahren habt, wie man sich da befreien kann eben? Weil es ist immer, also ich finde es immer krass, wenn man da mal hingeht und das wirklich anschaut und wirklich durch den Prozess geht, wie viel Raum da plötzlich entsteht und man erst dann im Rückblicken denkt, oh man. Und vorher aber hat man sich ja arrangiert, ich meine, ich bin jetzt auch 45, das heißt, ich habe meine Strategien, alles super, irgendwie, ich rufe genau gefühlt irgendwie fast nie an, weiche aus, möchte mal entscheiden und nicht von außen permanent abwehren müssen und so weiter, also man weiß, wie man mit dem allem umgeht, oder? Aber eben frei, vergiss es, ja. Also überhaupt nicht. Und wie war euer Befreiungs-, also wie frei seid ihr jetzt so auf der Skala von 1 bis 10? Also ich bin so bei der 1,5, also nicht. Aber willens, Wo seid ihr so?
Die ist spannende Frage, weil die 10 für sie sich.
It goes to 11. It goes to 11.
Ja, ja, was du jetzt noch als 10 siehst, ist plötzlich dann nur noch die 5, weil es noch weiter geht, als du vorher denkst.
Ja, viel weiter, als man denkt. Also ich kann dir sagen, wie meine Geschichte aussah, also ganz kurz, weil die Details sind dazu zu detailliert einfach das Ganze. Aber das ist tatsächlich so, deshalb habe ich vorhin auch dieses angepasst sein, weil das war wahrscheinlich eher mein Ding, dieses Vorbild Thema. Also sprich, Secondo hier, meine Eltern kamen in wirtschaftsschlechten Situationen aus Italien, das heißt, wir waren hier eingewandert, die Auswanderer, wir waren die hier im Provisorium sind. Das heißt, wir nehmen keinen Platz ein, weil wir sind ja hier nur provisorisch, wir gehen dann wieder, was natürlich nie geschah. Ja, und das kam, das scheint so ein Muster in meiner Familie auch weiter hinten zu sein. Und das drückte sich dann bei mir tatsächlich auch so aus, dass ich keinen Platz einnahm. Also sprich, egal wo, immer so ein bisschen dieses Verhaltene, angepasst sein, ein bisschen so mit Angst und Scham behaftet die ganze Zeit, weil man ist ja so in der Fremde, ja. Und ich bin hier geboren und aufgewachsen, total, also voll, ich bin auch Doppelbürger mittlerweile, also irgendwie voll hier. Und trotzdem hat sich das so über die Jahre bei mir immer wieder manifestiert. Das heißt, ich wurde so wie wahrgenommen, ja, bei dem weiß man nie genau, wo der so ist. Der hat so wie kein Profil. Und das wurde mir auch gespiegelt. Und ich wollte dann wirklich aus mir rauskommen. Ich wollte wirklich mein authentisches Ich wie zeigen. Aber irgendwie stand ich da wie mir selber irgendwie auf der Bremse. Und ich führe heute ein Team und es ist wichtig, da ich sage immer, Mitarbeiter haben auch Anspruch auf Führung, die wollen Struktur und Orientierung und da muss man eine Meinung haben, da muss man sagen, hey Leute, ich stelle das zur Verfügung, was haltet ihr davon, gehen wir in die Richtung, lasst uns das besprechen. Also da muss man Positionen beziehen, da muss man Platz einnehmen, da muss man einen Schritt voraus sein, da muss man eine Meinung haben und das sind heute Dinge, die mir unbewusst, ich merke es gar nicht so aktiv im Alltag, aber ich bekomme solche Feedbacks. Das heißt, es ist mehr Humor da, es ist mehr Freude da, es ist mehr authentische Menschlichkeit da. Also ich kann Witze machen, ich kann auf Leute zugehen, ich kann Dinge ansprechen und ich kann Platz einnehmen und meine Position beziehen. Ein Beispiel.
Und es gab bei Leo so eine ganz bestimmte, wie nennt man das, so eine Strategie.
Nee, das darfst du jetzt nicht sagen.
Nein, komm, das ist, schon das gut ist ja Anklang. Wirklich nicht, das ist, da brauchst du keine Scham zu haben.
Wir sind ja unter uns.
Ja,
wir
genau. Sind
unter uns. Ja, genau.
Und die ist ja auch total sympathisch, Leo. Da muss man sich jetzt gar nicht irgendwie dafür schämen oder
alles
so.
Aber gut.
Früher, wenn man bei Leo was angesprochen hat, wenn man den zum Beispiel erwischt hat bei was oder wenn man ihn auf irgendwas angesprochen hat, dann hat er das immer weggelacht. Und das hatte der ganz, ganz oft. Also als ich ihn kennengelernt habe, bevor er den Generation Code gemacht hat, hat der das alle 10 Minuten kam das einmal vor, dass man irgendwas gesagt hat, wo er sich dann quasi ein bisschen erwischt gefühlt hat oder peinlich berührt. Und dann hat er das immer weggelacht. Und zum Beispiel dieses Weglachen, das ist total weg. Das ist wirklich total weg. Ja. Der hat sich dort...
Das ist ein super Beispiel, weil da ist eben keine echte Freude. Es ist zwar Lachen, aber da steckt keine Freude dahinter. Das ist eine Strategie, die man entwickelt hat, um diese Scham und diese Angst zu überwinden. Es ist so wie, man tut sich selber was Gutes, indem man lacht, um Angst und Scham zu überwinden, aber da steckt keine Freude dahinter.
Es war ja auch keine Überwindung, sondern eine Übertünchung.
Ja, genau.
Ja.
Vermeidung, ja.
Wie war es denn bei dir, Sarah, so die Befreiungslevel?
Also es ist schwierig tatsächlich in eine Zahl zu sagen, weil ich gebe auch ehrlich zu, es passiert doch auch noch, dass man in diese Muster wieder reintappt. Das Schöne ist aber, das besser zu erkennen und besser damit umzugehen oder auch im Nachhinein wieder verstehen, was gerade passiert ist. Aber grundsätzlich fühle ich mich viel befreiter und das zeigt sich in meinem auch beruflichen Alltag, familiären Kontext und auch in Bezug in der Beziehung zu den Eltern, zu sehen, was belastet mich noch und was ist eben nicht mehr so schwerfällig oder was immer da uns so begleitet. Und wenn ich so auch in der Mutterlinie schaue, das war wirklich das Thema von, wenn du dich wirklich zeigst und dein Potenzial lebst, dann wird es gefährlich. Also im Sinne von, bleib zurückhaltend, du passt dich einfach an. Und das ist wirklich ein starker Glaubenssatz, den ich in meinem Leben gespürt habe, obwohl ich nie wusste genau, von wo kommt das, was kann ja wohl passieren. Und das zu erkennen, inwiefern das auch mit meiner Ahnengeschichte zu tun hat und zu sehen, wie meine Ahnenfrauenlinie, also der Ahnen, wie auch unterschiedlich die damit umgegangen sind. Also von einer Seite Rebellion bis Grenzen brechen und ausbrechen, bis zur totalen Anpassung und so versteckt zu sein. Und ich denke, was für mich das bedeutet hat, war immer verständnisvoll zu sein, für alle Parteien immer Verständnis zu zeigen. Und das hat aber auch viele positive Seiten, weil ich war ja sehr angenehm. Ah, die Sarah ist so eine angenehme Person, sie versteht alle, sie kann alle Perspektiven einnehmen. Ich habe so gut ausgebaut, bis ich auch die gute Brückebauerin, mich zu einer guten Brückebauerin ausgebildet habe, sozusagen. Aber es war ein nicht frei. Es war, du bist so genial im Brückenbauen, dass du dich selber nie positionieren musst. Und das war mit der Zeit wirklich schwierig, weil ich merkte, hey, eigentlich spüre ich Position. Eigentlich spüre ich, irgendwo ist mein Platz und nimm den jetzt ein. Und das habe ich jetzt so weit entwickelt, dass ich immer noch Brückenbauerin bin, weil ich weiß, ich habe diese Stärke und die muss ich ja nicht, weißt du, verlassen. Aber ich habe jetzt die Wahl und ich kann auch mal weg von dieser Position. Ich weiß, jetzt ist Zeit für Position ergreifen. Genau, das ist ein Teil von meiner Lösung oder Befreiungsschlag, genau.
Okay, danke. Stefan, hast du schon... Hä, bist du der sich drückt hier? Oder?
Ja, nee, ich lasse
das. Ich kann dich noch ein bisschen verdecken mit so einer Banderole noch, ja, weißt du? Ein bisschen verstecken, kannst du hinten vorschauen, ja?
Nein,
komm mal nach vorne.
Ich finde es immer noch spannend, auch den anderen zuzuhören und weißt du, so die Entwicklung auch nochmal wie mir vor Augen zu führen, wie ich die vorher wahrgenommen habe und wie ich sie heute wahrnehme, ist immer noch spannend, immer noch zuzuhören. Ja, bei mir war es genauso übrigens wie bei Sarah, das war noch ein spannendes Detail, das würde ich gerne noch ansprechen, Sarah, weil du das ja gar nicht erwähnt hast. Du hast ja den Generation Code zusammen mit deiner Zwillingsschwester gemacht.
Ah.
Und das war sehr spannend, ja, weil die natürlich irgendwo schon, da gab es Ähnlichkeiten in den Themen, aber wie sich das gestaltet hat und was sich da gezeigt hat und was da dann schlussendlich als Thema bei den beiden Schwestern angekommen ist, war auch sehr unterschiedlich. Es war sehr, sehr spannend, das mit zu beobachten. Bei mir war es auch ein Sonderfall, weil ich ein Adoptivkind bin. Ich komme aus der Generation, als es in der Schweiz noch Heime für gefallene Mädchen gab. Die hießen tatsächlich so, kein Scherz. Meine Mutter war damals 16 Jahre, unehelich schwanger, sie war auch nicht aufgeklärt, die hatte keine Ahnung, was ihr da passiert ist und sie wurde dann gezwungen, mich zur Adoption freizugeben und kam da in so ein Heim für gefallene Mädchen, irgendwo im Jura, französisch sprechende Nonnen, muss der Horror gewesen sein, wie das dazu und her ging, das war auch so die Zeit der Verdingkinder, da kann man sich ungefähr die Stimmung etwas vorstellen und von dieser Adoptionsgeschichte her, mein Thema war es immer, dass ich das Gefühl hatte, ich bin nicht liebenswert. Und jetzt liebenswert meine ich nicht im Sinne von nett, sondern ich meine es wirklich im Sinne des Wortes. Man kann mich nicht lieben. Man kann mich nicht mögen, so wie ich bin. Was dann bewirkt hat, dass ich immer everybody's darling war, immer für alle alles getan habe, immer der Nette war, immer der Lustige war, immer der Clown war, immer derjenige war, der alles möglich gemacht hat und immer für alle da war und mich immer angepasst hat. Und selber war ich aber, das Beispiel vom Clown ist nicht schlecht, weil der Clown ja manchmal todtraurig ist. Aber vorne ist er so auf nett und lustig geschminkt. Und so habe ich mich oft gefühlt. Sehr einsam, sehr traurig und trotzdem immer der Lustige und der Nette.
Und das hast du gemacht, weil...
Ja, weil ich natürlich wollte, dass man mich liebt, weil ich das Gefühl haben wollte, geliebt zu werden. Und dafür dachte ich, muss ich um alles in der Welt, alles dafür tun, geliebt zu werden. Das ist mir noch nicht mal in den Sinn gekommen, dass geliebt zu sein ein etwas sein könnte, was man einfach geschenkt bekommt. Einfach so, weil man ist, wer man ist und nicht, weil man tut, was man tut. Und es war dann total spannend, bei meiner Mutterlinie da hinzugucken, ob meine leibliche Mutter habe ich tatsächlich kennengelernt und konnte da auch ein paar Sachen erfragen. Und das war dann spannend, dass es ihr ja genau gleich ging. Da ihre Eltern sie dazu gezwungen haben, dass sie als 16-jähriges Mädchen ihr leibliches Kind weggeben musste, war das genau auch ihr Thema. Auch sie fühlte sich da total ungeliebt und man sieht das auch in der Familie weiter hinten. Also dieses Thema des Nicht-Geliebt-Seins, das war scheinbar ein Familienthema auf der Seite der Mutter bei mir. Und dann gab es noch die Vaterseite. Den Vater habe ich als zweites gemacht. Es gibt so ein lustiges Ding bei uns, dass wir immer so merken, man macht immer den zuerst, weil immer man vordergründig das Gefühl hat, das ist der Wichtigere. Und merkt dann so, wenn man den zweiten Elternteil macht, Schissel, das ist eigentlich der, der richtig tief geht. Also das ist noch so eine spannende Erkenntnis. Und bei meinem Vater war es dann auch so, bei meinem leiblichen Vater. Von dem wusste ich gar nichts. Von dem wusste ich den Namen, die Adresse und ich habe dann noch übers Internet rausgefunden, dass seine Mutter scheinbar Bürgermeisterin war, was zu dieser Zeit recht ungewöhnlich war und dass ich zwei Halbgeschwister habe und meine Schwester bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Das war alles, was ich in Erfahrung gebracht habe. Hab da hingeschaut und mein Thema auf der Vaterseite, Männerseite war, dass ich mich nie getraut habe, mich wirklich als Mann hinzustellen, meine männliche Energie wirklich zu leben, in die Verantwortung zu gehen, als Mann. Und das war natürlich auch klar. Mein Vater, der hat, mein leiblicher, wenn ich Vater und Mutter jetzt in dem Zusammenhang sage, spreche ich immer von den leiblichen Eltern. Mein leiblicher Vater, der ist ja nie dazu gestanden, was da passiert ist. Also der hat die Vaterschaft abgelehnt, der hat das bestritten. Da wurden dann Tests gemacht, wo das ihm nachgewiesen wurde, dass er doch der Vater ist. Und der hat nie Verantwortung übernommen. Das war dann auch mein Thema, dieses eigentlich so zu spüren, ich muss Verantwortung übernehmen, aber keine Ahnung zu haben, wie das geht. Was das eigentlich bedeutet. Was meinen Leute, wenn sie sagen, übernimm Verantwortung? Das war für mich ein theoretisches Konstrukt, das ich nicht verstanden habe. Und wenn du mich jetzt nach dem Level fragst, ich wäre jetzt total mutig und würde sagen, ich bin auf einer Skala von 1 bis 8 irgendwo jetzt, von 1 bis 10, irgendwo würde ich mal sagen, bei einer 8 angekommen. Ich fühle mich von diesen Themen wirklich sehr befreit, was nicht bedeutet, dass ich keine Themen mehr habe. Da kommen ja dann noch andere. Wir haben ja auch Verträge mit anderen Menschen, nicht nur mit unseren Eltern. Ja. Das kommt dann noch dazu. Da gibt es ja auch andere Leute im Umfeld, die uns halt stark geprägt haben. Aber was meine Themen mit Vater und Mutter angeht, würde ich tatsächlich so mutig sein und sagen, ich bin heute ungefähr bei einer 8.
Hallo, ich sehe dich so am Bart zupfen. Als Bartträger weiß ich, dass das ein Zeichen ist für, da tut sich was.
Ja, kommt was. Was sind deine
Gedanken? Ja, was genau,
ich will jetzt frei nach Stefan Raab sagen, wir haben doch keine Zeit. Und zwar ist es aber nicht, dass wir jetzt schon aufhören mit dem Podcast, sondern wir haben keine Zeit, um uns den ganzen Tag mit dem Scheiß zu beschäftigen. Ich muss erfolgreich sein, Leute. Ich muss hier Business machen. Ich muss jetzt hier da die geilen Deals machen. Ich muss zeigen, dass ich was drauf habe. Chicky-Chucky, was da Vater, Mutter, Gedöns. So, jetzt, ihr seid ja alles Psychologen und Coaches? Nee.
Nein, ich bin Unternehmer.
Ah. Bist du des Wahnsinns, über Liebe zu reden?
Ja, hör mal. Also, man muss ja auch sein Business lieben und das lieben, was man tut, sonst ist es für den Arsch. Was nützt dir der ganze Zaster, wenn du daran kaputt gehst und keine Freude hast im Leben?
Nee, wie bringt jetzt das irgendwie zusammen? Oder? Das klingt ja, jetzt können wir wieder sagen, in der Schweiz, das stehende, super geile. Ich meine, das ist wirklich der dümmste Ausdruck, den es überhaupt gibt, weil wir uns mit dem eigentlich alles verbauen. Aber spürst mich, fühlst mich, geil. Das heißt auf Deutsch quasi dieses Gefühlsgedöns, das braucht es ja alles nicht. Und mit dem killen wir ja schon jeglichen Zugang eigentlich zu uns selber. Das ist wirklich wunderbar, auch gesellschaftlich verankert in der Schweiz. Ich möchte es mal aufmachen und einfach wirklich sagen, hey, wenn wir jetzt diese Arbeit nehmen oder wenn ihr die Arbeit eben, die ihr, oder diese Erkundungsreisen, die ihr gemacht habt, nehmt und jetzt in eure Arbeit übertragt, ja, Einfluss auf Alltag, Einfluss auf Mitarbeitende, Teamdynamiken, Leadership und so weiter. Ich meine, es ist, glaube ich, jetzt doch schon ein, zwei Menschen aufgefallen, dass quasi dieses New Work irgendwas mit Inner Work zu tun hat und dass Leadership scheinbar irgendwie nicht damit zu tun hat, den anderen zu sagen, was sie zu tun haben. Insofern, wie seht ihr diesen Transfer für euch oder vielleicht auch für Menschen, die jetzt schon im Generation Code waren? Also was bringt mir diese Befreiung denn?
Also ich kann dir ganz ein einfaches Beispiel machen. Ich bin ja Unternehmer, ich bin Chef in einer Firma mit knapp 20 Mitarbeitenden. Und jetzt stell dir mal eine Führungskraft vor, die ganze Zeit nach Liebe lechzt.
Ja.
Also wie stehst du dahin? Ja, wie stehst du dahin und sprichst auch mal schwierige Themen an? Wie gelingt es dir, da sachlich zu sein, authentisch zu sein, deine Verantwortung zu übernehmen, wenn du genau die zwei Themen hast, dass du die ganze Zeit denkst, aber wenn ich jetzt das mit dem so ehrlich anspreche, dann liebt er mich nicht mehr, oder du nicht so richtig weißt, was heißt eigentlich Verantwortung übernehmen und das als Unternehmer? Na dann viel Spaß.
Mhm.
Also das hat gar nicht funktioniert. Ich war ein totales Weichei als Chef. Und ich habe es überhaupt nicht geschafft, meine Punkte zu machen, strategische Ziele mit zu definieren und mit den Mitarbeitenden dahin zu stehen und klar zu sein. Das kann ich heute. Und ja, aber natürlich immer noch, ich bin immer noch ich. Also es ist mir immer noch wichtig, dass das in einer guten Atmosphäre geschieht, dass wir respektvoll miteinander umgehen, dass es uns gut geht bei der Arbeit, dass man etwas Sinnvolles für sich tun kann. Diese Punkte sind mir alle immer noch wichtig, aber heute nicht mehr, weil ich geliebt werden will, sondern weil das meine Werte sind.
Hm.
Und weil ich für diese Werte authentisch einstehen kann. Ja. Also das hat eine ganz andere Power. Das wurde mir übrigens von meinen Mitarbeitenden, nachdem ich Generation Code gemacht habe, auch ganz krass und stark zurückgespiegelt. Die haben mich wirklich gefragt, was ich gemacht habe. Die haben mir gesagt, du bist heute ganz anders. Was ist los mit dir? Du stehst hin, du machst deine Punkte, du bist klar, du bist greifbar geworden, du hast plötzlich Profil bekommen. Das haben die richtig gespürt. Ja.
Mhm.
Ich glaube, ehrlich gesagt, Sarah hat das am Anfang auch schon gesagt. Ja, dieses Thema von, wenn jemand so reagiert, oh, dieses spürst mich, fühlst mich und so, diesen Zugang zu Emotionen irgendwie so lächerlich macht, dass da wahrscheinlich gerade der Goldschatz begraben liegt. Ja, und ich sag immer, hey Leute, alles wird immer schneller. Also das erleben wir von Generation zu Generation immer mehr. Alles wird immer schneller. Wissen ist allgegenwärtig. Technologie, Digitalisierung, alles fährt dazu hoch, dass wir uns als Menschen überlegen sollten, okay, was ist wirklich, wirklich wichtig? Und dann landest du häufig wirklich bei dir als Mensch. Und nicht nur, weil übrig bleibt, sondern weil das der entscheidende Unterschied macht. Das ist das, was nicht wegrationalisiert, nicht digitalisiert werden kann. Und im Übrigen sind unsere Emotionen x-fach schneller, als wir überhaupt denken können. Das heißt, bei sich anzufangen, bei sich irgendwie die Talente, die Potenziale zu entwickeln, ist eigentlich das Beste, was man überhaupt machen kann. Und das ist ein Invest. Ja, das merkt man dann, wenn man es wie hat. Ja, aber es ist das Spannende ist ja, du siehst es den Leuten ja nicht sofort direkt an. Das ist nicht das, der Jaguar, der vorfährt oder irgendwie die Klamotten oder irgendwas, und das beginnt bei den Gesprächen, das beginnt bei der Präsenz. Das hat Wirkung und das macht einen Unterschied aus im Zusammenwirken.
Mhm. Sarah?
Ich denke, als Ergänzung ja dazu, denke ich, ist wichtig, gerade wenn du auch von Leadership sprichst. Also wir kommen auch, wir sind jetzt alle drei in einem Unternehmen in unterschiedlichen Rollen tätig. Da sehen wir das tagtäglich, wie Menschen in Rollen kommen. Wenn du sie außerhalb von Unternehmen kennenlernst, denkst du, was, ist das die gleiche Person? Und ich denke auch, die Arbeitswelt oder die Teams, da braucht es bestimmte Rollen. Und die Frage ist, will ich in die Rolle schlüpfen? Also, dass ich bewusst werde, auch in welche Rolle komme ich in meinem Arbeitsumfeld? Genau das Gleiche, in welche Rolle bin ich in meinem Familiensetting? Also, dieselben Fragen kannst du dir transferieren und schauen, ja, was habe ich für eine Rolle in meinem Team? Will ich die? Bin ich mir die überhaupt bewusst? Oder wie gelingt es mir, das auch zu verändern? Und ich glaube, das ist das, was wir vorhin gesagt haben, dass du nicht unbewusst misst und einfach, ja, es ist einfach so, ich bin halt die Brückebauerin. Das ist doch etwas Tolles. Aber will ich das wirklich? Ist das das, was mir immer dient? Oder brenne ich damit auch aus? Weil es gibt mir ja nicht Es ist nicht nährend für mich, sondern es ist etwas im Dienste von, oder? Und diesen Unterschied bewusst zu werden und dann die Wahl zu haben, das ist dieses Geheimnisvolle an diesem Prozess, finde ich. Das ist der Grund, wieso ich dich einlade, da weiterzuschauen und erforschen, genau. Mhm.
Weißt du, im Business-Kontext und im Führungskontext ist immer von Leading Myself als Schlüssel, als Schlüsselkompetenz auch die Rede, also sich selber führen. Aber ja. Hey, wie zum Teufel in der Welt willst du dich selbst führen, wenn du gar nicht weißt, wer du bist? Also wenn du keine Vorstellung hast davon, was eigentlich dein authentisches Ich ist, dann führst du immer irgend so eine Konstruktion, aber das bist ja nicht wirklich du. Du bist laufend irgendwo getriggert, irgendwie unterwegs im Leben und dein Autopilot übernimmt einfach alles. Dabei wäre es ja genau wichtig, wenn du Führungsrollen übernimmst oder erfolgreicher Unternehmer sein willst, dass du eben im Pilotensitz bist, dass du den Schalthebel in der Hand hast. Und dafür musst du aber wissen, wer ist dieses Du eigentlich?
Mhm. Wenn man jetzt da eben, also ich habe ja mein Emotion Intelligence Retreat in Davos, es gibt eben aus der Gestalttherapie die Heldenreise, die ich ja auch schon gemacht habe, so das sind so meine Erfahrungswelten, oder? Was ist jetzt der Unterschied von euch zu denen, ihr habt ja auch das letzte Mal, also ihr macht ja auch Infoabende übrigens, da könnt ihr auf der Webseite, liebe Leute, schauen, generationcode.ch, wann der nächste Termin dann wäre.
Wenn keiner mehr.
Ja, okay, keiner mehr, aber...
Kommt, ja.
Aber man kann sich noch für den Frühlingszyklus anmelden.
Ja, und da wäre ich eben wahnsinnig dankbar, wenn ihr das machen würdet, weil ich will unbedingt, dass es durchgeführt wird. Wir suchen momentan noch 2-3 Leute, die da Bock haben. Ich kürze das irgendwie schnell ab. Es sind 3 Wochenenden, oder? Einmal sind es 3 Tage und die restlichen 2 sind es 2 Tage. Ist richtig?
Irgendwie so. Einmal 2 Tage, zweimal 3 Tage.
Ach so, dann. Ja, okay. Danke. Und jeweils was? Freitag bis Sonntag wäre es dann, oder? So irgendwie.
Genau. Das erste Wochenende sind es 2 Tage, Samstag und Sonntag. Und Modul 2 und 3 sind von Freitag bis Sonntag.
Yes. So, und jetzt, was machen wir da? Also ich muss mich vorbereiten. Ich habe es nicht gern, wenn es ad hoc ist und ich nicht weiß, was kommt.
Ja, bisschen Händchen halten, bisschen Hähnchen zeichnen.
So, bisschen Feuer, oder? Feuer springen, Kohle laufen, so Zeug, oder? Ja, läuft. Da komme ich.
Ich denke, was zuerst wichtig ist zu sagen, also du arbeitest nicht mit all deinen Ahnen, die du gerade in dir trägst. Also du wirst pro Zyklus erstmal mit einem Elternteil arbeiten. Wir wollen nicht gerade alles auf einmal lösen, sondern Schritt für Schritt. Also in einem Zyklus, also in diesem Wochenende, geht es um eine Ahnenlinie, sei es Mutter oder die des Vaters.
Genau, und jetzt da muss ich schnell reinhüpfen. Also, und ihr alle habt 2 Zyklen gemacht schon, also immer, also dass ihr Mutter- und Vaterlinie gemacht habt.
Ja.
Aha. Genau. Und jetzt, ich habe mir gedacht, komm, ich nehme es mal schön Daddy, oder? Vaterlinie. Wenn ich den ersten Reflex habe, sagst du, Stefan, ja super, am besten nimmst dann die Mutter. So?
Nein.
Ich vergiss das gerade, was er gesagt hat. Nein.
Das hast du falsch verstanden.
Ist dort der Deep Shit. Weißt du, ich will die Hardcore-Variante gerne.
Nein, das ist goldrichtig. Wenn du den Impuls hast, den Vater zu machen, dann musst du auch den Vater machen. Das ist goldrichtig so. Das ist absolut richtig. Aber man hat oft das Gefühl so, ja, das andere, da ist nichts. Aber da ist natürlich auch was. Und wir sind immer ein bisschen zurückhaltend, wenn wir die Leute dazu animieren, zu sagen, macht beide Elternteile, weil nur dann ist der Prozess wirklich rund. Aber eigentlich müsste man es ganz deutlich so sagen. Man sollte beide Elternteile machen, damit man wirklich rund ist, weil man natürlich mit beiden Elternteilen genauso einen Code hat. Ja. Wenn man den einen löst, dann ist mal die eine Seite quasi befreit, aber die andere Seite ist natürlich immer noch.
Wie ist es denn? Die Aussage kam übrigens von Teilnehmern, weil sie eben dachten, jetzt komme ich wegen meinem Vater oder meiner Mutter oder irgendwie so. Und dann, als sie dann diesen Code aufgelöst haben und plötzlich so merken, wie jetzt so ein neues Ich oder das authentische Ich, besser gesagt, seinen Platz einnehmen durfte, dass sie dann merken, hey, jetzt sehe ich erst, dass da noch weitere Themen sind, die vorher gar nicht gesehen hatten. Also die Aussage kam eigentlich vom Teilnehmen.
Mhm. Und wenn ich jetzt irgendwie eine gute Verbindung zu meinem Großvater hatte, der kommt dann, also und der ist aber auf der Mutterseite und ich schaue mir jetzt die Vaterseite an, also der kommt, also wie ist es mit Großeltern oder wie ist es dann mit anderen wie geht das? Also ich habe eigentlich jetzt einen Mix, weil ich habe gesagt, ich schaue mir die Vaterlinie an, da ist aber jetzt quasi der Opa, den ich sehr geschätzt habe, nicht drin. Dann ist der nicht drin. Ah, okay. Okay.
Also wenn du, das muss man auch vielleicht noch, als vielleicht informativ noch wichtig, wenn du jetzt, Flo, mit dem Vater arbeitest, dann hast du die männliche Linie von deinem Vater. Also dann geht es wie um dich, um deinen Vater, Großvater, und wir schauen bis zum Urgroßvater zurück. Dann ist es wie wirklich die männliche Linie. Wenn du dann zu deiner Mutter arbeitest, weil du gegengeschlechtlich bist, gehen wir zurück in der Ahnenlinie, schauen dich, deine Mutter, dein Großvater und die Urgroßmutter, sprich die Mutter deines Großvaters. Dass wir gegengeschlechtlich schauen, weil dort die stärkste Vermittlung ist in diesem Sinne, weil es eben über diese Geschlechterlinie geht.
Okay, aber dann habe ich Oma ausgelassen.
Ja, das kommt vielleicht schon vor.
Die Oma kommt dann schon vor, weil sie die Partnerin ist. Je nach Thema, was es gibt, bekommt sie ja ihren Platz auf jeden Fall, je nach Thema, wie sich's zeigt, oder? Ja. Aber da lade ich dich ein, noch nicht zu viel zu fantasieren. Also dort trau dem Prozess, oder?
Ich bin schon durch. Ich bin schon durch eigentlich. Weißt du, ich komme nur vorbei und will von euch hören, ja, ist gut, ist richtig, ja, check, check, check.
Genau.
So, oder? Ja, okay.
Ja.
Schreiben wir gerade auf, genau, ja.
Nee, also liebe Leute, wir suchen noch 2-3 Teilnehmende für diesen Wochenenden. Wer quasi auch mit mir Bock hat, da durchzugehen, geführt zum Glück von euch, das ist geil, kann ich mich schön zurücklehnen. Wer sich also mit den Piraten zurücklehnen will, kommt. Es geht Ende März, geht's los?
24. März ist das erste Wochenende. Geil. Das nächste Wochenende ist vom 3. Mai bis zum 5. Mai.
Yes.
Das zweite Wochenende und das dritte Wochenende ist dann 7. Juni bis 9. Juni.
Genau, und wir sind in der Schweiz, also kommt in die schöne Schweiz. Wir sind da, wo sind wir da? Wo?
In Thun.
Thun am See.
In Thun am See. Und super, da kann ich gleich noch meine Werbung rein, auch noch meine machen. Kommt doch dann dort gleich noch ins Kraftstudio. Ja, Steilpass. Anyway, jetzt, also die Entscheidung.
Vielleicht darf ich etwas ergänzen, Flo.
Bitte.
Für die zuhören und das noch nicht wissen. Also es geht schon um deinen eigenen Prozess. Aber natürlich sind wir in einer Gruppe. Also es sind mehrere Leute, die den Prozess machen werden. Und das ist auch, also viele fragen uns, macht ihr das auch einzeln? Ja, wenn es wirklich, je nach Fall. Aber was ich da noch wirklich sagen möchte und das so das Wertvolle an dieser Arbeit ist, ist, du bist natürlich mit deiner Geschichte und mit deinem Thema und mit deiner Fragestellung da. Aber wie spannend es ist, wenn du die Geschichten der anderen Teilnehmenden erlebst und wie spannend es ist, dass die Verknüpfungen irgendwie auch da sind. Also etwas der Geschichte vom anderen resoniert bei dir. Also, wenn jemand anders arbeitet, arbeitest du die ganze Zeit mit. Also, wir arbeiten mit dich, aber dann arbeiten wir. Und das ist wie ein kollektives Arbeiten irgendwo durch auch. Und das gibt so eine wertvolle Kraft und ist ein Tanken zugleich. Ja, deshalb ist es schön, wenn wir eine tolle Gruppe haben dann.
Ja, darf ich auch noch was ergänzen? Weil wir haben jetzt sehr viel von den Ahnen gesprochen. Natürlich arbeiten wir mit den Ahnen und Vorfahren und schauen dahin. Aber es ist nicht so dieses Ding von, ah, jetzt holen wir alle Leichen aus dem Keller der Familiengeschichten und so hervor. Und es ist ein Hinschauen, aber ich erlebe das immer wieder, dass es so wie ein Anlauf holen ist. Die eigentliche Arbeit ist der Sprung nach vorne. Mhm. Das heißt, es ist so ein Hinschauen, aber es ist so wirklich mehr die Kraft nach vorne. Und es ist, was wir verstanden haben, was unsere Resonanz ist, nicht wie die Ahnen waren. Es ist, sie haben keine Schuld. Es sind unsere Themen, die wir projizieren oder so mitgenommen haben und daraus, was wir daraus gemacht haben. Das ist ein Punkt, den finde ich extrem wichtig. Und es ist auch nicht so, dass es so die Denkmalenthüllung ist, ja, tata, und jetzt bin ich ein neuer Mensch, sondern das ist, wie Sarah das auch ganz am Anfang mit dem Bild, mit den Wurzeln noch so schön gemalt hat. Es ist so wie, als hätten wir wie Wurzeln, die gekränkt waren, verstaucht waren, und die sind jetzt geheilt. Und jetzt kommt neue Energie und der Frühling kommt und etwas Neues darf blühen. Und du wirst es gar nicht merken. Du merkst es an den Resonanzen der anderen und an einer inneren Zufriedenheit. Aber es ist nicht dieses kopflastige, okay, jetzt im Alltag, ich habe was einstudiert und jetzt verhalte ich mich neu so. Mhm. Es ist nicht auf der Verhaltensebene, es ist auf der Seinsebene. Mhm. Und das passiert ganz, ganz viel, aber ganz kräften.
Du musst dir nichts vornehmen, du musst dir keine Vorsätze fassen. Du kannst einfach durchmachen und dann gucken, wie es wirkt.
Ja. Ja, und warum sage ich das? Weil das soll jetzt nicht der Motivationssprung sein, aber die hier heute geht es ja um die Entscheidung. Hm. Und die Leute sind da häufig so an einer Schwelle, ja, soll ich und soll ich nicht? Eigentlich wissen viele, die uns finden, wissen, da ist was und ich schaue eigentlich nicht hin. Und ja, soll ich mir jetzt die Zeit nehmen, mein Gott, 3 Wochenende, bla 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 bla. Aber wenn der Zeitpunkt und die Reife da ist, dann ist du stehst bereits an der Schwelle und du bist schon den Weg gegangen bis zur Schwelle. Mhm. Und jetzt geht es eigentlich nur darum, ist der Zeitpunkt hier, um über die Schwelle zu gehen oder nicht? Mhm. Und da ist jeder frei. Mhm.
Ja, und trotzdem ist es ja so, muss man irgendwas, also Vorbildung? Okay,
keine.
Aber irgendwie einfach dieses Interesse zumindest an der Selbsterkundung wäre hilfreich. Und wenn man jetzt noch sagt, naja, also eine Selbsterfahrungs irgendwas, was wäre dann aber so der Unterschied, den ihr noch hervorheben würdet, eben wenn ihr jetzt sagt, weißt du, eben so USP-mäßig von der, was ist jetzt wir haben schon über ein paar Wirkungssachen von euch hören dürfen und auch was im Leadership so anders sein kann, auch der Transfer ins Business. Gibt es noch irgendwas, was wir hervorheben sollten, was vielleicht noch schön ist, ein Spark ist?
So ein bisschen schwierig zu erklären, weil jetzt geht es ein bisschen sehr ins Detail. Wir haben ja vorher erklärt, dass du ja als Mensch in diesem Konflikt steckst zwischen Zuflucht nehmen zu Hause bei der Familie und aber dich individuell entwickeln zu wollen, dann entwickelst du Strategien, du verzichtest auf Potenziale und dann wird aus dir eine Persönlichkeit, die deshalb aus dir geworden ist, weil du eben all diese Strategien entwickelt hast und auf diese Potenziale verzichtet hast und das ist aber nicht dein authentisches Ich. Das ist so ein, ja, wie will man das nennen? Wir nennen es Scheinidentität, aber ich finde es ein schwieriges Wort. Mhm. Und normalerweise, wenn du an dir arbeitest, arbeitest du immer an dieser Persönlichkeit, die so geworden ist, wie sie geworden ist, wegen all diesen Sachen, die da passiert sind in der Vergangenheit, in der Familie und bei deinen Ahnen. Und deshalb ist es da immer recht schwierig, weil man dann immer wieder zurückswitcht. Man arbeitet ja gar nicht am authentischen Ich. Hm. Und das USP bei diesem Generation Code ist von mir aus gesehen, dass man da auf einerseits körperzentriert arbeitet, man arbeitet auch mit gestalttherapeutischen Elementen, man arbeitet mit systemischen Elementen, aber man arbeitet überhaupt nicht auf der Verstandesebene im Sinne von Haltungsveränderungen oder neue Handlungen einstudieren oder irgendwie sowas. Das Ganze geht wirklich auf einer anderen Ebene und führt dazu, dass du wirklich deine authentische Persönlichkeit entdeckst und dieser authentischen Persönlichkeit einen Raum geben darfst und dann entwickeln sich alle anderen Dinge von alleine ganz natürlich. Die kriegen dann den Platz, weil diese Wurzeln dann genährt sind. Und ich glaube, das macht den Unterschied zu vielen anderen Arbeitsprozessen, die man da kennt, zu vielen anderen Coaching- oder therapeutischen Prozessen, die oft eher auf der Verhaltensebene funktionieren oder auf der intellektuellen Ebene, dass man Dinge erkennt und dann, aha, und deshalb mache ich das jetzt anders. Mhm. Was oft nicht so eine nachhaltige Geschichte ist. Aber da machst du was ganz anderes. Du schaffst einen Raum für dein echtes, authentisches Ich. Und aus diesem authentischen Ich heraus fängst du Dinge anders zu wahrzunehmen, Dinge anders zu entwickeln, Dinge anders zu leben. Und das ist, glaube ich, die wahre Kraft an diesem Generation Code Prozess. Oder? Was würdet ihr zwei sagen, Sarah und Leo?
Ich würde super ergänzen, erklärt. Ja, Stefan, ich würde diese Identität, die du angesprochen hast, Stefan, das ist wie wichtig, weil ich glaube, was wir mit diesem Methodik machen, ist natürlich auch eine Art, die viele kennen. Ja, ich gebe meinen Rucksack, das ich von meinem Vater geerbt habe, ihm wieder zurück, oder? Das kennen viele vielleicht auch von solche Familienaufstellung. Was schon ein guter Schritt ist, grundsätzlich. Ich denke, was Stefan gesagt hat, die Gefahr ist immer, dass diese Scheinidentität, also diese Identität, die ich geschaffen habe, die gibt das Päckchen zurück. Aber mein inneres Ich hat immer noch diese Scheinidentität und die bescheißt uns immer noch. Also ich sag mal, die ist immer noch stärker. Und ich glaube, was wir mit diesem Prozess wie versuchen, ist auch diese Scheinidentität anzuschauen. Also nicht nur das Päckchen zurückzugeben auf eine Art und Weise. Wir machen es nicht ganz so, aber es ist wie etwas wie zurückzugeben oder eine andere Perspektive darauf zu bekommen. Aber auch diese Identität, die wir gebildet haben, zu verabschieden. Also es geht wirklich darum, nochmal einen Leier darunter zu schauen, was könnte mir sonst noch passieren, dass ich mich selber austrickse. Und da wollen wir hinschauen, dass ich das jetzt den ganzen Prozess gemacht habe, aber mein Unterbewusstsein trickst mich trotzdem noch aus, weil das so tief verankert ist und in diese Tiefe wollen wir gehen.
Okay.
Wollen wir nicht nur, da gehen wir auch hin.
Absolut, ja, genau.
Ah, nice.
Macht das mit dir, Flo?
Ja, also ich kenne es von den Heldenreisen, diese Bereitschaft, die du da mitbringen musst, sozusagen, oder? Also, dass du auf dieses Abenteuer Lust haben musst, dich eben zu erkunden, die Neugier auf dich selbst und was da kommen mag, immer auch mit diesem, so ein bisschen mulmigen Gefühl, auf wen oder was man da treffen wird. Aber ich glaube, es gehört einfach dazu. Man muss wie einfach auch, glaube ich, also ihr als Menschen sind wichtig, also ich finde wichtig, dass ihr diese Infoabende macht, dass man euch erleben darf. Auf Social Media erlebt man euch, aber vielleicht eben auch jetzt wieder im Podcast oder auch mit dem Video, das wir draus machen, dass man merkt, okay, mag ich die, kann ich da, mag ich mich da öffnen, die sind verschieden, Unternehmer, nicht nur Therapeuten, nicht in dem Sinn von nur, aber halt, wisst ihr ja, wie es ist, also es ist cool, wenn jemand
divers.
Ja, dass es divers ist und dass man irgendwie einfach sieht, wie der Transfer gelingt, oder? Weil ich gehe ja selten dann zurück als in mein Therapeuten-Dasein, weil ich keiner bin, sozusagen jetzt gerade. Und deshalb glaube ich, ist wichtig, dass ihr da eben den coolen Mix auch habt. Und wenn ich da andocken kann und vertrauen kann, dann kann ich eben auch entscheiden, was es jetzt da wirklich alles braucht, bis zu dieser Entscheidung hin. Ja, ist tricky, oder? Also ich meine, ich habe schon so viele Sachen jetzt ausprobiert, komme aber ehrlich gesagt mit diesem Elternthema jetzt gerade wirklich nicht weiter. Ich habe zwar den Family Circle noch nicht gemacht von der Heldenreise, das Niki, meine Frau, hat das gemacht und hat erzählt, der ist schon noch wichtig. Sie hat aber auch gesagt, dass es nicht das Gleiche sich anhört. Und jetzt hat es wie eine Dringlichkeit, weil ich merke den Ballast. Also ich glaube, dieses, wie immer, braucht eine Dringlichkeit vorher, machst das irgendwie nicht. Ja, also ein bisschen vorfahren wie Europa-Park, weil es hat noch coole Bahnen. Nee. Also du musst wirklich die Dringlichkeit haben, irgendwie schwer, irgendwie blockt, irgendwie immer aktiv, irgendwie stört es meinen Fluss, irgendwie ist es irgendwie in meinem Leben, aber ich bin es gar nicht. Also Fragen, die dann auch so ein bisschen kommen und die wollen einfach auch mal Entspannung, oder? Sozusagen. Die würden gern mal sich hinlegen, quasi so die Nerven auf den Schaukelstuhl und mal so gechillt zur Musik, mal sagen, hey, weißt du was, ich lass mal die Spannung raus. Und ich glaube, da bin ich mal, dass ich gern mein Nervenkleid zu dem Thema gern mal ein bisschen entspannt auf den Liegestuhl legen würde. So.
Sehr schön.
Genau.
Ich kann dir aber schon auch verraten, dass wir alle, also alle, die den Prozess gegangen sind, immer vor dem Wochenende Magenschmerzen oder am liebsten geflüchtet wären. Also das ging uns alle genau gleich, Flo. Wir können das total nachvollziehen. Mhm. Wir sind allerdings auch durch und es hat wirklich diese Erleichterung. Im Nachhinein sagst du, wieso habe ich so viel Energie investiert, um eine Ausrede zu finden, wieso ich nicht kommen sollte an diesem Wochenende. Aber ja, verstehe ich absolut. Das ist, man hat Respekt davor und das ist auch wie, okay, weil man das so lange in sich trägt, das ist auch so. Und man hat Respekt vor den Ahnen. Das ist, hat auch was Schönes irgendwo durch. Ja.
Naja, voll. Ja, und wenn du 45 Jahre in quasi Handling-Strategien investiert hast, dann schützt du die Investition auch, weil die ist recht viel Energie drin. Aber schlechtes Geld quasi oder gutes Geld schlechten nachzuwerfen, haben wir auch gelernt in der Wirtschaft, schlecht, ja, gemäß Büchlein XY. Schlussrunde, ihr Lieben. Ich würde gerne so hören, so eure Möglichkeiten. Wir sind ja beim Possibilisten und jetzt haben wir viel gehört über die Möglichkeiten, die wir haben, wenn man mit euch auf die Reise geht. Es würde mich aber interessieren, auch so persönlich, so was sind denn eure Wünsche für euch selber und Möglichkeiten, die sich so in nächster Zeit vielleicht zeigen oder ihr euch wünscht, dass sie sich zeigen mögen?
Oh, wow. Das ist eine gute Frage, von der ich immer wieder merke, dass, wenn man die stellt, die meisten Menschen erstmal richtig lange darüber nachdenken wollen. nachdenken okay. müssen. Was will ich eigentlich jetzt so wirklich?
Ja, also ich wünsche mir, also, und das ist auch für mich persönlich die Möglichkeit, das Thema, das jetzt so präsent ist, diese Arbeit mit diesem ganzen transgenerativen, vererbten Geschichten, einfach noch mehr in die Schweiz zu bringen. Ich sage jetzt mal in die Schweiz, um nicht zu sagen in die Welt, aber weil ich denke, dass das so ein wichtiges Tool ist, dass ich wirklich, das ist mein Wunsch, dem noch viel mehr, dass man noch mehr Raum bekommt dafür, dass anzubieten können, genau.
Und für dich persönlich vielleicht noch was? Das ist ja so selbstlos. Kannst ein bisschen egoistischer rein. Ja, jetzt einmal der Ferrari. Genau. Kommt der Ferrari, der will jetzt endlich mal.
Ja, genau. Und für mich persönlich einfach auch, dass das noch viel mehr Wirkung in meiner Familie bekommt. Wir haben gerade auch ein bisschen spannenden Themen mit meinen Kindern oder mit meiner Tochter eben. Wo soll sie es mal besser haben als ich? Und da bin ich daran, und dass ich das mit noch ein bisschen mehr Leichtigkeit durch den Prozess gehen kann. Da bin ich auch noch am Lernen. Genau. Okay. Das für mich persönlich.
Thanks. Leo, magst du?
Gerne. Also mein erster Gedanke, der gekommen ist, als du die Frage gestellt hast, war tatsächlich ich habe viel mehr Möglichkeiten entdeckt. Also viel mehr Aktivitäten sind irgendwie auf einmal aufgepoppt. Und was ich mir jetzt mehr wünsche, ist irgendwie alles schön. Der Blumenstrauß ist voll, die Wiese ist voller Blumen, alles möglich, gute, wunderschöne Möglichkeiten. Aber mehr irgendwie weg von Hoffen, Befürchtung und das große Big Picture, und viel mehr eben Big Picture ist da, aber irgendwie so der Fokus auf das Kleine im Hier und Jetzt, was immer so plakativ gesagt wird, aber so, ich entwickle da ein neues Verständnis dafür und das triggert mich und das lerne ich neu schätzen und kennen und das finde ich wunderschön. Diese Präsenz wirklich im Hier und Jetzt, volle Aufmerksamkeit auf dem, was gerade vor der Nase liegt. Wunderschön.
Ja, Stefan, jetzt hast du Zeit gehabt, um nachzudenken.
Jetzt sind wir gespannt.
Weißt du, das Problem ist, es ist so viel.
Ah.
Ja. Es ist so viel. Also auf der einen Seite wünsche ich mir natürlich, dass ich mein Unternehmen weiterentwickeln kann, weil ich bin jetzt 57, das heißt, ich muss so lange nicht mehr und ich bin jetzt schon daran, auch mir ein bisschen Gedanken zu machen, wie kann das nach mir mal weitergehen. Mhm. Weil ich möchte noch so viel anderes machen, dass ich da nicht noch älter werden möchte in dem Unternehmen, als es wirklich notwendig ist. Da ist natürlich Generation Code tatsächlich das Thema, auf das ich mich sehr stark noch mehr fokussieren möchte und mir da Raum wünsche und Zeit wünsche dafür, dass das möglich ist. Ich bin auch daran, eine größere Recherche zu machen, um dieses Thema Generation Code in einem Roman als Handlungsebene mit einzuflechten. Ich habe mal ein Experiment gemacht, ich habe mir gesagt, ich schreibe mal ein Buch. Das habe ich dann auch so gemacht, auf dem Blog, als Episodenroman. Und genau, jetzt ist Band 2 in der, ich sag mal, vorgeburtlichen Phase. Ich bin gerade dabei, mir ein Universum aufzubauen, Handlungsstränge aufzubauen. Und da soll Generation Code nicht vordergründig, also da geht's nicht um Generation Code, aber die Erkenntnisse aus Generation Code und was in Generation Code möglich wird und da passiert, soll als eine der Handlungsebene durch die Geschichte des Buches führen. Und da bin ich jetzt gerade ganz viel am Recherchieren und Plots schreiben, Personas entwickeln, Protagonistinnen und Protagonisten entwickeln und so weiter. Ist ganz spannend. Und das mache ich tatsächlich mit ChatGPT. Also ich lasse mir nicht das Buch von ChatGPT schreiben, sondern ich nutze ChatGPT quasi als Assistent, der mir dabei hilft, Szenen aufzubauen, Protagonisten zu entwickeln, mir ein Bild davon zu machen, wie so ein Protagonist aussieht und so weiter und so fort. Hm. Spannendes Projekt. Und ich hätte gerne ganz viel Zeit, um zu forschen. Innen und außen. Hm. Ich will noch so viel wissen und erfahren und erspüren. Genau.
Oh, nice. Okay, und jetzt zoomen wir natürlich raus. Ja, wir haben angefangen mit dem Overview-Effekt. Zack. Was wünschst du dir für die Welt?
Mhm. Oh, schlau.
Willst du wieder als Letzter dran kommen?
Nein, jetzt komme ich Letzter dran. Also ich meine, die ganzen Plattitüden von Weltfrieden und so weiter ist auf der einen Seite eine Plattitüde und auf der anderen Seite ist es mir wirklich ernst. Ich würde mir wünschen, wirklich, dass die Menschen erkennen, dass dieser Planet nicht unendlich ist, sondern endlich ist, dass die Ressourcen endlich sind und dass wir es nur schaffen, auf diesem Planeten gutes Leben zu haben, wenn wir alle irgendwie einen Weg miteinander finden. Und dafür eine Offenheit zu haben, nicht immer in den Differenzen zu denken, sondern in dem zu denken, was haben wir denn gemeinsam? Welche Wünsche teilen wir denn? Was können wir möglich machen, anstelle von, was ist alles scheiße und was soll man nicht, sondern was können wir denn möglich machen miteinander? Hm. Dass die Welt da irgendwo ein Bewusstsein kriegt, dass wir miteinander daran arbeiten sollten, dass auch unsere Kinder und die Kindeskinder da noch ein gutes Leben haben. Das wäre also mein Wunsch für die Welt.
Leo?
Oder? Ich bin der erste Gedanke wieder, war beim Bild und das spontan das erste Bild, das gekommen ist, waren die Bäume starke Wurzeln und ein guter Freund von mir, der sagt immer wieder, Zukunft braucht Herkunft. Ich glaube, das passt ganz gut.
Sarah?
Ja, und ergänzend dazu dieses Bewusstsein, dass sich das ausbreitet. Deshalb war auch meine Idee, diese Möglichkeit, dieses Tool oder wie auch immer, ja, aus der Herkunft zu lernen für die Zukunft. Und dieses ist nicht nur ein Luxus, den wir haben hier in der Schweiz, sondern eben das ist etwas, das wir alle gemeinsam verantworten. Nicht nur Luxus, sondern eben wir sind verantwortlich dafür.
Yes. Danke euch für den Einblick in eure Arbeit, in den Generation Code, was ihr euch wünscht für euch und für die Welt. Und ja, wir sehen uns in den Weekends. Wer mit dem Piraten und der Generation Code mitreisen will, geht's auf generationcode.ch, schaut es euch an. Wenn ihr Fragen habt, die drei sind auf LinkedIn für euch da. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen reinschauen können. Das war die Episode zur Entscheidung, wie man quasi sich entscheiden kann, sowas zu machen. Und ich bin gespannt. Ich habe irgendwie keine Vorstellung. Ich freue mich eigentlich auf euch und dass ich mich führen lassen kann. Und danke euch für den Einblick und bis bald.